Kapitel 2, 1, jetzt der Predigttext, die beiden Verse aus Kapitel 2. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und aus einem bedacht seid. Soweit der Text, lasst uns miteinander beten und noch einmal aufstehen dazu. Ja, Jahwe Gott, du dreieiner Gott, Anbetung sei dir. Danke für dein wunderbares Wort, in das wir Einblick erhalten und das uns dient, uns selbst zu verändern, das uns dient, dass wir uns um deinetwillen verändern und wir geheiligt werden. Danke darum, danke dafür, dass du uns auch einen Einblick schenkst in die wunderbaren Verhältnisse einer treuen Gemeinde. Danke, dass du uns Vorbilder geschenkt hast in einer Gemeinde wie die Gemeinde der Philipper. Hilf uns, dass wir ähnlich handeln und uns in ähnlicher Weise verhalten, damit du dich freuen kannst, damit du geehrt wirst. Schließ du uns dein Wort auf, um deines Namens willen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und aus der Schriftlesung ging hervor, dass der Apostel Paulus die Philipper ermahnt hat, in einem Geist festzustehen und gemeinsam, einmütig zu kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Und bei all dem sollten sie sich in keiner Weise erschrecken lassen durch die Widersacher. Denn diese Widersacher sind überall tätig. Satan hat seine Lakaien, hat seine Diener und sie widerstehen dem, was Gott sagt. Paulus ist zunächst besorgt darum, dass die Philipper tatsächlich zusammenstehen. Angesichts der Feinde, dass sie standhaft bleiben, dass sie nicht zurückweichen, dass sie sich nicht erschrecken lassen, dass sie sich nicht einschüchtern lassen. Aber er geht weiter als das. Er sagt ihnen, wisst ihr was? Ihr habt nicht nur das Vorrecht, dass ihr glauben dürft an den wunderbaren Herrn, sondern ihr habt das Vorrecht, ihr seid begnadigt, und das ist das Wort, das dort niedergeschrieben wurde, ihr wurdet begnadigt, auch für ihn zu leiden, um seinetwillen. Und deshalb steht auch ihr jetzt in dem Kampf, den ihr von mir gesehen habt, bei mir gesehen habt und jetzt von mir auch hört, sagt er. Ihr steht also in einem Kampf. Zum einen nach außen, aber auch ein innerer Kampf. Und da setzen wir an. Paulus möchte, dass die Philipper noch besser verstehen, was es bedeutet, eine Gemeinde zu sein. Und so adressiert er das richtige Denken über die Einheit der Gemeinde. Nun, die Einheit der Gemeinde ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Es ist so wichtig, dass selbst der Herr Jesus Christus, bevor er ans Kreuz ging, für seine Jünger betete und für uns betete, dass wir eins sein mögen. Ihr erinnert euch an das hohe priesterliche Gebet dort in Johannes Kapitel 17. Und dort betet Jesus zu seinem Vater. Und er bittet dort für seine Nachfolger. Nicht nur für die kontemporären Jünger, also die Jünger, die er dort hatte, um sich hatte, sondern eben auch für die, die an das Wort glauben würden, das sie verkündigen würden und so weiter. Das heißt, er betete dort für uns. Und wir lesen dort in Johannes 17, in Vers 9, und ich lese ab Vers 9. Und da sagt er, ich bitte für sie, er bittet für die Jünger. Und nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihn verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Und er redet schon, als wäre er schon beim Vater. So sicher ist das, dass er auffahren wird und zurückkehren wird zur Herrlichkeit des Thrones. Diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien. Jetzt kommt ein entscheidender Nachtrag, dass sie eins seien, gleich wie wir. Später, ich lese ab Vers 20, sagt er dann, und wir erkennen, dass es auch an uns gerichtet ist, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins seien. Sind. Seht ihr, die Einheit der Gläubigen ist dem Herrn äußerst wichtig. Und diese Einheit zeigt sich in der Gemeinde der Erretteten, die dem Herrn dienen, die nicht mehr sich selbst leben, sondern das, was sie leben, im Gehorsam an den Herrn Jesus Christus, im Glauben an den Herrn Jesus Christus leben. Nun, diese Einheit unseres Gottes kommt darin zum Ausdruck und wir fragen uns immer, oh, wie ist das möglich? Wir haben einen Gott und doch gibt es Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ein Gott. Wir beten keine Pluralität, wir beten keine Mehrzahl von Göttern an, wir beten einen Gott ein. Aber unser Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Verstehen wir das? Nein. Glauben wir das? Ja, weil Gott es sagt. Und sie sind eins. Und das drückt sich sehr deutlich auch aus in dem Namen Jahwe. Jahwe ist der Vater, Jahwe ist der Sohn und Jahwe, wenn ihr so wollt, ist auch der Heilige Geist. Denn Gott ist einer. Unser Gott ist einer, haben die Israeliten gesagt. Und diese Einheit Gottes auszudrücken, diese Möglichkeit haben Kinder Gottes, die berufen sind, ihm zu folgen. Und das schlägt sich nieder in der Gemeinde. Und als erstes wollen wir uns anschauen, wie die Einheit der Gemeinde sichtbar wird. Das ist der erste Punkt auf eurem Blatt, wie die Einheit der Gemeinde sichtbar wird. Ich lese nochmal Vers 1. Gibt es nun bei euch Ermahnung? In Christus gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen, dann sollt ihr was tun? Dann sollt ihr meine Freude völlig machen. Zunächst stellen wir fest, dass die Gemeinde in Philippi bereits in einer ganz bestimmten, in einer Einheit lebte. Und dieses Vereinssein bestand nämlich in Christus. Ganz wie wir das schon in Vers 1, schaut mal in Kapitel 1, Vers 1, gelesen haben. Da heißt es, Paulus und Timotheus, Sklaven Jesu Christi, an alle Heiligen im Briefmarkensammlerverein. Nein, das steht da nicht. In Christus Jesus. Er schreibt an die Heiligen, die Abgesonderten, die in Christus Jesus sind. Das spricht von der Vereinigung aller Gläubigen, und zwar der, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Die ganze Gemeinde ist damit gemeint. Die Empfänger waren heilige, abgesonderte Menschen, die in Christus vereint waren. Hier kommt die Vereinigung sehr deutlich zum Tragen in Vers 1 von Kapitel 2. Als auch in Kapitel 1 und Vers 1. Ihre Einheit war durch die Gnade entstanden, durch die Gnade gegebene, es ist eine gnadengegebene Einheit. Sie war nicht eine Einheit, die eine demografische oder ethnische Grundlage besaß. Sie beruhte auch nicht auf sozialer oder gesellschaftlicher Gleichheit. Es waren nicht notwendigerweise Leute, die alle ein und dieselbe Sprache sprachen. Das waren nicht Leute, die alle ein und dieselbe Hautfarbe haben. Das ist völlig egal. Sie war eine geistliche Einheit, wie uns das Vers 1 anzeigt. Sie hatten durch den ihnen verliehenen Glauben die Gemeinschaft des Geistes Gottes und waren in Christus. Paulus spricht hier in dem ganzen Brief die Philipper kollektiv an, als Gemeinde. Er weiß, dass die Philipper gemeinsam in demselben Kampf standen, in dem er sich auch befand. Und die Überzeugung von ihrer Einheit hatte er aus den Dingen, die er von ihnen erfahren hatte, die er über sie gehört und erfahren hatte. Und deshalb, in Vers 1, gibt es gewisse Dinge, die er mit Überzeugung schreiben konnte. Schaut mal, wie wurde die Einheit der Gemeinde sichtbar? Vers 1, es gab Ermahnung in Christus. Es gab Zuspruch der Liebe, es gab die Gemeinschaft des Geistes und es gab Herzlichkeit und Erbarmen. Nun, ihr fragt vielleicht, was haben diese Dinge mit der Einheit zu tun? Was bedeuten diese Aussagen? Stellt Paulus hier nicht sogar die Tugendhaftigkeit der Philipper in Frage, wenn er diese Fragen stellt? Nun, wenn ihr eine Elberfelder habt, dann drückt das genau das aus, was im Griechisch steht, da steht diese Satzteile beginnen jeweils mit dem griechischen E, das heißt wenn, und zeigen dann jeweils zwei Substantive auf, die keine Verben enthalten. Wenn es bei euch nun Ermahnung in Christus gibt. Nun, ihr müsst verstehen, dass diese Konstruktion für Übersetzer ein paar Schwierigkeiten darstellt. Als Ausleger gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Wenn man diese Ausdrücke beispielsweise als bedingte Nebensätze ins Deutsche übersetzt, die jeweils mit dem Wort wenn beginnen, wie das auch die Elberfelder getan hat, dann bleibt zwar etwas von diesem Rhythmus der rhetorischen Wiederholung des Griechischen erhalten, aber es kann eine falsche Bedeutung vermittelt werden. Wenn das der Fall sein sollte. Wir könnten sagen, falls das der Fall ist. Aber das wäre falsch. Als Paulus diese Nebensätze mit diesem Wenn oder diesem E, diesem griechischen Wort einleitete, wollte er damit keinesfalls irgendwelche Zweifel an dem äußern, was er sagte. Genau das Gegenteil es war. Die Konstruktion dieser durch E eingeleiteten Sätze im Griechischen ist so, dass sie bedeutungsmäßig einer bejahenden Aussage gleichkommt. Man könnte deshalb auch so übersetzen. Deshalb nun, also ihr steht in diesem Kampf, und deshalb nun, da es bei euch Ermahnung in Christus gibt, da es Zuspruch der Liebe gibt, da es Gemeinschaft des Geistes gibt, und da es Herzlichkeit und Erbarmen gibt. Ja, aus diesem Grund macht meine Freude völlig. Nun, ihr steht im Kampf, ganz wie ich, und genau deshalb ist es wichtig, dass ihr euch auf das besinnt, was von größter Bedeutung ist, nämlich die Einheit in der Gemeinde. Und die Philipper hatten sich als Kinder Gottes erwiesen, tatsächlich als solche, die in Christus Jesus waren, und mit Christus und miteinander eins waren. Paulus machte in diesem ersten Vers folgende Beobachtung. Und er sagt, sie praktizierten Ermahnung, Parakelesis ist das im Griechischen, in Christus. Hier wird das Wort mit Ermahnung übersetzt. Und ihr Lieben, wenn paar junge Christen unterschiedliche Bibeln in die Hand nehmen und auf einmal sagt der eine in der anderen Ecke, in meiner Bibel steht was ganz anderes. Bei mir heißt es Ermunterung in Christus. Da steht nicht Ermahnung. Nun, Auch das wäre sicherlich richtig, denn das Bedeutungsspektrum des griechischen Wortes Parakalesis, und wir kennen das Wort Parakaleo, ermahnen, ermuntern, umfasst beide diese Aspekte. Sowohl ermahnen als auch ermuntern. Und das taten sie. Sie ermahnten und ermunterten einander. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, in einer Gemeinde geschieht das immer wieder. Und ich denke, wir sind auch so eine Gemeinde, wo das geschieht. Wir ermuntern einander und wir ermahnen einander. Weil das etwas ist, was nötig ist im Leib Jesu Christi, in der Gemeinde. Sie wurden als einander gehörend dazu animiert, dem Nächsten Gutes zu tun. Wie tut man dem Nächsten Gutes? Indem man ihn ermahnt und den man jemand ermuntert. Und das ist die Liebe. Manchmal sprechen wir mahnende Worte. Wir kommen nicht schimpfend, drohend und furchteinregend auf jemanden, gehen wir los, sondern wir sprechen aus Liebe manchmal mahnende und manchmal ermunternde Worte. Das ist ein Kennzeichen einer Gemeinde, die in Christus ist. Sie ermahnten und ermunterten einander um Christi willen. Zweitens gab es bei ihnen Zuspruch. Und zwar der aus der Liebe füreinander entsprang. Nun, was ist Zuspruch? Das ließe sich richtigerweise auch mit Trost ausdrücken. Sie trösteten einander. Und ihr könnt euch vorstellen, eine Gemeinde, die verfolgt wird oder die umkämpft wird, wo es Kämpfe gibt, da ist es nötig, dass wir manchmal jemanden trösten. Ist es nicht so? Die Liebe für die Geschwister motivierte die Philipper letztlich auch, dem Paulus ein Trost zu sein. Und so hatten sie auch Epaphroditus gesandt. Erinnert ihr euch? Sie hatten ihn gesandt, sogar mit einer Geldgabe, damit Paulus sich ernähren konnte in dieser Hausgefangenschaft in Rom. Oh, was war das für ein Trost für den Paulus? Jemand dachte an mich. Und nicht nur das, der Epaphroditus war ein Segen für Paulus in dieser Gefangenschaft. Er gab sich selbst hin und wir lesen noch später von ihm, dass er sogar dem Tod nahe kommt, weil er sich für Paulus selbstlos verwendet hat. Was für ein Trost. Zuspruch ist vielleicht einfach nur zu einseitig, dass man nur das mit Reden tut, aber Trost sind wir auch durch unsere Dienste aneinander. Es war die Liebe für die Geschwister, die diesen Trost hervorbrachte. Und hierin zeigt sich die Verbundenheit mit Gott besonders deutlich. Denn 2. Korinther Kapitel 1 lesen wir etwas über den Ursprung des Trostes. Wir wissen, woher Trost kommt. 2. Korinther Kapitel 1 und dort die Verse 3 und 4 sind nicht nur Verse, die auf eine Karte kommt, wenn jemand gestorben ist und man kondoliert. Sie zeigt uns, wo der Trost herkommt. Da heißt es Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Das hat Paulus bei den Philippern sehr wohl beobachtet. Er hat es selber erlebt. Er hat diesen Trost erfahren durch die Philipper. Obwohl eine große Distanz zwischen ihnen lag, konnten die Philipper diesen Trost, diesen Zuspruch ausdrücken. Den Zuspruch der Liebe. Was für ein klares Zeugnis der Einheit von Geschwistern, wenn sie zusammen und in der Gesinnung unseres Gottes andere trösten. Drittens, in der dritten belegten Aussage in diesem Vers heißt es, der Geist. Lass uns mal das nochmal lesen. Da heißt es, gibt es Gemeinschaft des Geistes. Oder, wie es anders ausgedrückt ist, da es Gemeinschaft des Geistes gibt. Nun, das kann man entweder objektiv oder kann subjektiv sein. Das Pneumatos, dieser Geist. Wenn es objektiv ist, bedeutet es, Gemeinschaft mit dem Geist zu haben. Und einige Übersetzungen drücken das so aus und geben das auch so wieder. Aber andere Übersetzer und andere Bibelausleger verstehen den Ausdruck weiter gefasst und schließen beide Aspekte ein. Es ist die Teilhabe am Geist und das gemeinsame Leben durch den Geist. Nun, der subjektive Aspekt, Gemeinschaft, wie sie durch den Geist hervorgebracht wird, denke ich, ist hier im Vordergrund. Und das sollte unbedingt einbezogen werden. Sie hatten nicht irgendeine Gemeinschaft, die auf einer oberflächlichen Angelegenheit beruhte. Sie erlebten vielmehr die Gemeinschaft, die nur durch den Heiligen Geist und das Vereintsein mit Christus und den Kindern Gottes möglich ist. Es ist eine geistliche Gemeinschaft. Eine göttlich verursachte und geschenkte Gemeinschaft. Gemeinschaft Koinonia des Geistes. Und wir erinnern uns heute, ganz besonders heute daran, denn wir haben heute welchen Tag? Pfingstsonntag. Nämlich an Pfingsten, diesem jüdischen Wochenfest, dem Pentekoste, wurde der Geist Gottes, der Geist der Verheißung auf die Gläubigen ausgegossen. Warum? Um die Gläubigen zu bewohnen. Jesus hatte gesagt, der Vater und ich, wir werden Wohnung bei euch machen. Und der Geist der Verheißung, ich werde euch nicht allein lassen, sondern ich werde meinen Geist senden. Und dieser Geist sollte alle Gläubigen bewohnen, sie stärken, versiegeln und zu einen, eins zu machen, Einheit zu schaffen. Das Ergebnis war damals die Geburtsstunde der Gemeinde. Seht ihr, wie wichtig der Geist Gottes ist für die Gemeinde? Deshalb gibt es keine Einheit in religiösen Gemeinschaften, die nicht Gott im Zentrum haben, die nicht Gott den Vater und nicht den Sohn und auch nicht den Geist im Zentrum haben, weil sie nur religiöse Gemeinschaften sind. Die Gemeinde besteht aus Wiedergeborenen, die den Geist Gottes in sich haben. Als gläubig gewordene an Christus werden wir auch heute in unserer Zeit durch den Geist in einen Leib hineingetauft, sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13. Und ich lese euch den Vers einfach nochmal vor. Wir werden in einen Leib hineingetauft im Sinne von hineingesetzt. Das ist nicht die Wassertaufe. Da heißt es 1. Korinther 12, Vers 13, wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft, im Sinne von hineingesetzt worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Sklaven oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Seht ihr, die Gemeinde ist eine von Gott geschenkte feste Einheit. Sie ist eine neue Menschheit. Wir sind eine neue Schöpfung aufgrund des Werkes Gottes in uns durch seinen Geist. Deshalb ist auch ihre bildhafte Verkörperung als Leib oder als Braut oder als ein Haus, ein Tempel äußerst angemessen. Es geht um eine Sache, um Einheit. Wenn ich von einem Leib spreche, wir sind ein Leib und ihr wisst, wir sind Glieder an diesem Leib, dann gehören wir dazu. Ich kann nicht unabhängig denken, ich kann nicht individualistisch denken und sagen, der Rest ist mir egal. Das wäre komisch, wenn meine Hand das sagen würde, dass der Magen, wenn er hungrig wird, sie ist mir egal. Ich werde nicht die Gabel in die Hand nehmen, um diesen Mund zu füttern, damit der Magen gesättigt wird. Nein, wir tun einander Handreichung. Wir haben auch nicht mehrere Bräute, sondern eine, wir sind eine Braut. Wir sind die Braut des Christus. Und wir sind ein Haus, wir sind ein Tempel. Und wir lassen uns aufbauen, sagt Petrus, als lebendige Steine, wo Einstein überhaupt nichts bewirkt. Erst wenn wir zusammengefügt werden als lebendige Steine, werden wir zu diesem Haus, zu diesem Tempel. Ein Glied der Gemeinde dient dem anderen. Die Gemeinde, ihr Lieben, ist der schönste Ort, den wir uns hier auf Erden vorstellen können. Wir haben das auch gerade gesungen, an dem wir einander als Glieder auch Handreichung tun. Wir tun einander Handreichung. Ein Glied dient dem anderen zur Erbauung des ganzen Leibes. Viertens, ja, die Gemeinde in Philippi, die existierte als solch eine Einheit. Und dazu kommen noch zwei weitere Faktoren, die Paulus hier in Vers 1 aufführt, die die Einheit sichtbar machten. All diese Dinge machten die Einheit sichtbar. Und Paulus hat ein großes Anliegen und er möchte, dass sie richtig denken über die Einheit der Gemeinde. Und ich erkläre euch das gleich, woher ich das erkenne, da kommen wir noch dazu. Aber hier viertens kommt er zu weiteren Faktoren, die diese Einheit sichtbar machten. Ergänzend zu den ersten drei Wortpaaren, der Text sagt uns, dass es bei ihnen Herzlichkeit und Erbarmen gab. Zwei Dinge, Herzlichkeit und Erbarmen. Manche Übersetzer sehen diese beiden Worte als ein Hendiadys oder ein Diadion. Das heißt im Griechischen eins durch zwei. Das sind zwei Worte, die ausdrucksstark sind. Das ist die ausdrucksstärkende Verbindung zweier synonymer Substantive, zweier Hauptwörter, die beide zusammen ausgedrückt werden, um etwas zu betonen. Manchmal sind das auch Verben. Hier sind es diese zwei Substantive, Herzlichkeit und Erbarmen. Einige Übersetzer hat die Auflistung dazu veranlasst, diese Worte mit herzliches Erbarmen wiederzugeben. Die Philipper waren einander gegenüber nicht irgendwie gefühlslose, emotionslose Eisklötze. Nein, die Philipper besaßen herzliches Mitgefühl füreinander. Und dieses Mitgefühl äußerte sich in einem liebevollen Handeln aneinander, wenn immer sich ein Glied in einer Krise, einer Misere oder einem unvorteilhaften Zustand befand. Dann ist diese Herzlichkeit besonders gefragt und dieses Erbarmen. Und wir wissen, auch da kennen wir den Ursprung, denn Gott ist herzlich und er ist der Gott allen Erbarmens. Und wisst ihr was? Als Kinder Gottes haben wir Erbarmen. Das macht Jesus so deutlich in der Bergpredigt, dass dies eins der Kriterien ist, um Erben des Reiches Gottes zu werden. In Matthäus Kapitel 5, wir gehen ja gerade durchs Matthäus-Evangelium, da heißt es, glaube ich, Vers 7 ist es, wenn ich mich nicht irre. Vers 7. Ja, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit, sagt Jakobus auch, triumphiert über das Gericht. Wir üben Barmherzigkeit aus, weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist. Gott hat sich unser erbarmt. Deshalb ist eine Gemeinde in Einheit eine Gemeinde, die herzliches Erbarmen haben. Und die Emotionen, der Sitz der Emotionen sind die Innereien bei den Griechen. Dort wird dieses Wort der Innereien gebraucht. Dort, wir sagen es auch manchmal geht uns etwas durch den Magen oder wir haben Schmetterlinge im Bauch. Ja, wir drücken das einfach so aus. Das ist diese Herzlichkeit. Wir haben ein Liebesgefühl für jemanden und das haben wir füreinander. Wir erbarmen uns auch anderer Menschen. Paulus sah diese Dinge als eine sehr positive Grundlage. Das, was er in Vers 1 alles sieht, Diese Einheit sieht er als eine positive Grundlage für seine jetzt in Vers 2 sanft ausgesprochene Forderung, seine Bitte in Vers 2. Und bei diesem Befehl geht es für Paulus nicht in erster Linie darum, dass er selbst etwas erfährt und Freude hat. Das ist ein Beiprodukt, ein Nebenprodukt. Es geht um das Zeugnis und die Verherrlichung des Christus. So kennen wir Paulus. Zweitens, wie gelebte Einheit auf die Leiter der Gemeinde wirkt. Das ist der zweite Punkt in eurem Blatt. Wie gelebte Einheit auf die Leiter der Gemeinde wirkt. Da sagt er, jetzt habe ich diese Dinge beobachtet bei euch. Diese Dinge gibt es bei euch, bereits. Und das ist eine tolle Gemeinde, die so lebt. Aber dann sagt er, macht meine Freude völlig. Weil das da ist, deshalb macht meine Freude völlig. Und wir können, Paulus, reicht dir diese Beobachtung nicht aus? Kannst du nicht willst du immer nur an deine eigene Freude denken? Das ist doch ein bisschen egoistisch, oder? Nun, die Geschwister stehen in einem Kampf und du, Paulus, du denkst an größere, vollkommenere Freude für dich? Wie geht das zusammen? Nun, was ist die Antwort auf diese falsche Vermutung? Diese Unterstellung, möchte ich fast sagen. Ihr Lieben, die Freude war tatsächlich nur ein Nebenprodukt für Paulus. Und auch für jeden anderen Leiter in der Gemeinde ist das genau so. Seine Freude hatte Paulus bereits zum Ausdruck gebracht. Erinnert ihr euch? In Kapitel 1, Verse 3 und 4 sagt er, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Es fällt uns schwer, manchmal mit Freuden Fürbitte zu tun, wenn sich die Gemeinde nicht so verhält, wenn Geschwister sich nicht verhalten, wie sie das sollten. Das fällt uns manchmal schwer. Ja? Paulus drückt seine große Freude aus. In Vers 18 lesen wir, jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Nun, Paulus hatte Widersacher, hatte Feinde, auch dort in Rom, und sie predigten und er sagt, sie machen das nicht aus den reinen Motiven. Aber wisst ihr was? Ich freue mich dennoch, denn Christus wird verkündigt. Er hatte Freude und er sagt, ja, ich freue mich, ich werde mich auch weiterhin freuen. Und dieser Brief ist tatsächlich mit Freude durchzogen. Und er schämt sich nicht, das sogar zu wiederholen. Wir sehen das auch in 3,1 und dann in Kapitel 4, Vers 4. Immer wieder kommt dieser Gedanke der Freude. Freut euch, freut euch, freut euch. Und seine Freude ist auch die Freude des Besitzers der Gemeinde. Wir müssen ihn hier als den verlängerten Arm, er ist ein Botschafter an Christi Stadt, so wie wir es auch sind. Und er freut sich über die Dinge, die in der Gemeinde geschehen. Aber trotzdem muss der Gemeinde irgendetwas ins Herz gehen, wenn sie hören, macht meine Freude völlig. Irgendwas fehlt dir noch. Es gab noch etwas in Bezug auf die Einheit, wo es an der vollendeten Freude des Paulus fehlte. Es gab einen Mangel offenbar. Es verhält sich ähnlich wie mit der Liebe der Philipper. Paulus betet in Versen 9 und 10 im ersten Kapitel. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. War ihre Liebe schon vollendet? Waren sie schon angekommen? Nein, er sagt, ihr könnt immer noch diese Liebe toppen. Und so ist es auch in Hinsicht auf die Einheit. Aber was konnte Paulus Anlass gegeben haben, diese Aufforderung zu bringen? So macht meine Freude völlig. Was hätte ihn Anlass geben können? Schauen wir mal auf Vers 14 in Kapitel 2. Das könnte ein Hinweis auf eine entstandene Unzufriedenheit sein. Da sagt er, tut alles ohne Murren und Bedenken. Kennen wir auch, oder? In der Gemeinde, ich muss sagen, zu meiner Schande, manchmal tue ich Dinge mit Murren oder Bedenken. Das soll nicht so sein, das soll nicht so sein. Dann müssen wir Buße tun. Jetzt muss ich das wieder machen, bin wieder der Letzte hier und muss ich auch noch das Tor zumachen, dann muss ich einmal dahin laufen und wieder zurück. Naja, tut alles, ohne Murren und Bedenken. Nun, vielleicht ist es nicht ganz fair, dass wir immer wieder diese beiden Frauen ins Gespräch bringen, die Euodia und die Syntyche aus Kapitel 4. Aber sie gaben Paulus sicherlich auch Anlass und einen Grund für diese Aufforderung in Vers 2. Dort gab es Streit und Streit soll in der Gemeinde des lebendigen Gottes nicht sein. Der Vers 2 enthält eine interessante Aufforderung. Paulus knüpft die Vollendung seiner Freude an das Denken der Gemeinde. Wenn die Gemeinde Jesu richtig denkt, dann wirkt sich das auf ihr gesamtes Verhalten aus. Das ist eine Binsenweisheit. So wie der Mensch denkt, so lebt er. Das ist ganz, ganz deutlich. Wenn die Gemeinde Jesu richtig denkt, dann verhält sie sich richtig. Richtiges Denken über die Einheit der Gemeinde ist von daher essentiell, ist wesentlich. Wir müssen richtig von der Gemeinde denken. Deshalb hat Paulus bei seiner Aufforderung das Denken zum Schwerpunkt gemacht. Gemeinden, die durch ökumenische Zusammenschlüsse und Kompromisse den Boden der Wahrheit verlassen und irgendeine Einheit darstellen wollen, besitzen nur eine Fälschung, aber keine geistliche Einheit zur Freude Gottes. Ja, die machen große Veranstaltungen und die sagen, wir müssen irgendwas darstellen. Und auf Kosten der Wahrheit. Sie verlassen den Boden der Wahrheit. Es ist nicht zur Freude Gottes. Ihre vermeintlichen Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen sind nichts weiter als Täuschungen und schwerwiegende Denkfehler. Sie erfreuen weder den Herrn der Gemeinde noch geistlich gesinnte Unterhirten. Hier geht es nicht darum, irgendetwas darzustellen, was nicht da ist. Wisst ihr, wir haben das früher immer gesagt, eine Gemeinde voll zu machen, ist kein Problem. Ist kein Problem. Man kann Gemeinderäume sofort voll kriegen. Durch irgendwelche Aktionen und Attraktionen, die aber nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Kein Problem. Aber wenn eine Gemeinde ihr Denken nicht ausschließlich am Wort Gottes festmacht, dann wird sie sich nur entsprechend falsch verhalten. Es gibt in solchem Fall keine wahre Einheit. Und deshalb werden in unserem Text auch alle Geschwister, die zusammen aufgerufen, die Freude des Paulus zur Fülle zu bringen, die offenbar bisher noch nicht erreicht war. Sie sollten danach streben. Es konnte besser gehen und die Gemeinde war dafür als Ganzes gefordert. Sie alle sollten verstehen, richtig zu denken und richtiges Gedenken führt zu Gehorsam. Und hier liegt in unserer Zeit ein extrem großes Problem im Christentum. Bei allem Respekt, viele Christen rennen herum, suchen, was eine Gemeinde ihnen bringen könnte. Sie erwägen, was sie für sich selbst beim Besuch einen Vorteil haben können, was für sie herausspringen könnte oder würde. Wie kann ich die Gemeinde und ihre Programme, ihre Angebote maximal zu meinem Vorteil auskaufen? Was bringt das mir, wenn ich in diese Gemeinde gehe? Ihr Lieben, das ist ein grundsätzlich falsches Denken. Was ist für mich drin? Und wenn mir Dinge nicht ganz zusagen, dann habe ich ja noch die Wahl einer anderen Gemeinschaft. Das ist so typisch. Außerdem gibt es ja auch noch das Internet. Da kann ich mir eine Predigt anhören, wie ich das will. Warum sollte ich überhaupt in einer Gemeinde verbindlich dabei sein? Das gibt nur Scherereien. Nun, ihr wisst warum. Der Herr möchte das. Es ist sein Anliegen. Und so laufen diese Menschen von Veranstaltung zu Veranstaltung und meinen damit auch so sehr noch geistlich zu sein, während sie tatsächlich nur schmarotzen. Sie glauben, dass Gemeinde eine Frage moralischen Verhaltens sei. Man kommt in eine Gemeinde und dann darf man bestimmte Dinge nicht mehr machen. Man muss sich einfach nur moralisch gut verhalten. Sie glauben, dass solange sie ihre Bibel am Morgen in der Früh lesen und eine tolle Andacht haben, dass Gott damit zufrieden wäre. Nein, das ist er nicht. Sie denken, dass ein wenig eingestreuter Glauben den Herrn befriedigen würde. Das ist ein Irrtum. Solange du von deinem Glaubensleben individualistisch denkst, in deinem Glaubensleben so individualistisch denkst, hast du nicht verstanden, dass du lediglich ein Teil des Ganzen bist. Gott möchte die Einheit der Gemeinde. Er möchte, dass du als Ganzes denkst. Nochmals, ich verstehe, dass man als Außenstehender eine Gemeinde kennenlernen muss. Und es gibt auch eine gewisse Zeit für Orientierung, bevor man sich aktiv einbringt. Das Problem dabei ist nur, dass Christen heute ihre Konsumentenhaltung zur Norm gemacht haben und häufig dabei bleiben. Ach, das ist so bequem. Ich habe ja keine richtige Verantwortung. Und wenn es schwierig wird, dann bin ich einfach weg. Nun, das war, dem Herrn sei Dank, kein Problem in Philippi. Aber es gab offenbar einen Anflug von Uneinigkeit und falschem Denken. Und Paul will vorsorglich gegen die Entwicklung eines Problems arbeiten und die Gemeinde belehren, dass Einheit gelebt, verwirklicht und verbessert werden muss. Und das können wir tatsächlich. Das können wir auch. Ich fühl mich da angesprochen. Und wie das vor sich geht, das schauen wir uns im dritten Punkt an. Aber wisst ihr was? Da, wo das nicht ist, gibt es keine Freude für die Leiter einer Gemeinde. Und ich musste denken an den Hebräerbrief Kapitel 13 und Vers 17. Ihr kennt diesen Vers auch. Da heißt es, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das wie tun? Mit Freuden tun. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Die gelebte Einheit hat Auswirkungen auf das Leben ihrer Leiter. Und Paulus hatte eine gewisse Autorität als Apostel. Und er hat geschaut. Er sagte, er trägt täglich die Last aller Gemeinden. Was für eine Last. Und welche Freude war es zu hören, dass sich die Kinder Gottes, die Gemeinden so verhielten, wie er es gelehrt hatte. Und Daniel wird ein lautes Amen sagen, wenn ich sage, dass es für uns eine riesige Freude ist, wenn wir die Einheit in der Gemeinde sehen, wenn wir das wahrnehmen. Das ist etwas Wunderschönes. Schon im Alten Testament ist es thematisiert worden. Seht, wie wunderbar es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Einheit ist etwas ganz Besonderes. Und das wissen wir auch aus der Familie. Wenn eine Familie in Einheit und von Mann und Frau, die schönsten Momente der Einheit sind freudige Momente. Aber wie soll Einheit gelebt, verwirklicht und verbessert werden? Wie geht das vor sich? Schauen wir uns den dritten Punkt an. Drittens, wie die Einheit der Gemeinde verwirklicht oder verbessert wird. In der zweiten Hälfte von Vers 2, da heißt es, so macht meine Freude völlig, der erste Teil, wie macht ihr die Freude völlig? Indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und das eine bedacht seid. Nun, was geschieht, wenn die Gemeinde nicht eines Sinnes ist, nicht gleich denkt und motiviert ist? Nun, es kommt zu Eigenwilligkeiten, es kommt zu Ungehorsam, breitet sich aus, Streit und Uneinigkeit führt zu Herzlosigkeit und wahre geistliche Gemeinschaft wird mehr und mehr zu einer Pflichtübung. Und bei alledem schwindet die Freude immer mehr und das geht, wie gesagt, schon bis hin zu den Leitern. Was sollten die Philipper tun? Nun, der Befehlscharakter für die folgenden Dinge, die jetzt aufgeführt werden, und das sind keine Befehle. Es gibt nur diesen einen Befehl in diesem zweiten Satz und der bedeutet, sagt, macht meine Freude völlig. Okay? Vervollkommnet sie. Aber der Befehlscharakter kommt genau von da. Macht meine Freude völlig. Nun, wie Paulus, indem ihr erstens eines Sinnes seid. Und das bedeutet, dasselbe zu denken. Das ist ein Verb. Hier wird dasselbe zu denken. Deshalb richtig denken. Wir wollen dasselbe denken. Zweitens heißt es, gleiche Liebe habt. Und da geht es um das Substantiv. Und zwar die, einige sagen, dieselbe Liebe. Es ist nämlich göttliche Liebe, mit der wir lieben. Und drittens, einmütig seid, das ist ein interessantes Wort, sympsychoi, sym ist ein Wort, das heißt zusammen, bedeutet zusammen, gemeinsam oder mit, zusammengeseelt, sympsychoi, also zusammengeseelt. Ihr sollt zusammengeseelt sein, wir sollen zusammengeseelt, unsere Seelen sollen eins sein. Das übersetzt hier die Schlachter 2000 mit einmütig. Und viertens, auf das eine bedacht sein. Nun, erstens, eines Sinnes sein. Das heißt, harmonisierende, das sind Gedanken, die harmonieren, weil wir auf das eine ausgerichtet sind, nämlich das Wort Gottes. Wir haben Harmonie in Gedanken und auch in Leidenschaften. Wir gehen zusammen voran, wir sind übereingekommen, wir halten zusammen und die Auffassungen, die wir teilen, sind ein und dieselben. Und das ist keine starre und blinde Uniformität, denn wir bleiben Glieder mit unterschiedlichen Begabungen, aber es ist ein Denken, das auf den Wahrheiten beruht und das aus dem Glauben erwächst. Das aus dem Glauben heraus erwächst. Wir sind eines Denkens. Und das ist das Wunderschöne, wenn man sich in einer Gemeinde befindet und unter den Gliedern erfährt, wir haben eine Denkweise. Wir sind auf eine Sache fixiert. Das kommt gleich noch unter dem vierten Punkt, auf das eine Bedachtsein. Und das Zweite ist, dass wir gleiche Liebe haben. Gläubige sollen alle anderen im Leib gleichermaßen lieben. Okay? Oder ich glaube, die Elbefelder sagt dieselbe. Ja, ich will euch jetzt nicht aufklären über gleiche und dasselbe, aber da gibt es einen Unterschied. Aber hier ist es tatsächlich auch dieselbe, weil es Gottes Liebe ist, die wir ohne Ansehen der Person ausüben. Ausdrücken. Und wir lieben einander gleichermaßen, nicht weil alle gleich attraktiv sind, sondern weil man ihnen allen denselben aufopferungsvollen, liebevollen Dienst erweisen soll, den auch Christus uns erwiesen hat. Seht ihr, ich habe euch mal erzählt, einige von euch wissen, dass es in meiner Heimatgemeinde eine ältere Dame gibt, neben der wir nicht so gerne als Kinder gesessen haben. Wir sind ihr immer aus dem Weg gegangen. Die war für uns so komisch. Ja, mein Vater hat gesagt, sei vorsichtig, du sitzt im Himmel neben ihr. Hat ganz sanft zurechtgebracht, hat gesagt, sei vorsichtig, wie du von ihr denkst. Wir wollen allen dieselbe Liebe erweisen. Die Liebe, die Jesus Christus aufgebracht hat, um diese Frau, um jeden Einzelnen von uns zu sich zu ziehen und zu erretten. In Johannes 15 heißt es nämlich, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Den Römern schreibt Paulus in Kapitel 12, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Und ihr wisst, Kapitel 2 geht weiter Und wir werden sehen, wie das geschieht in der Demut, wie wir aufgefordert werden, demütig zu sein, in der Demut des Christus, um auch erhöht zu werden, wie Christus erhöht wurde. Im 1. Johannes 3, Vers 17 heißt es, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Wir haben dieselbe Liebe für jedermann. Es ist offensichtlich, dass wir nicht mit jedem die gleiche Zeit verbringen können, aber wir haben ein und dieselbe Liebe. Das Dritte, die Einmütigkeit des zusammengeseelt zu sein, drückt eigentlich aus, dass es keinerlei Unterschiede gibt in den Ambitionen, in den Bestrebungen, die wir haben. Wir sind zusammengeseelt, wir sind eins. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir begreifen, dass wir nicht von uns selbst denken, das ist gut für mich, das ist gut für mich, sondern was ich tue, soll gut für die Einheit sein, für die ganze Gemeinde. Ich bin nur ein Teil des Leibes. Gemeinsam, zusammengeseelt ist hier das Adjektiv, das er benutzt. Und letztens, auf das eine bedacht sein, das eine denkend. Und hier wird wieder das Denken angesprochen. Es kommt alles von einem ganz besonderen, das ist ein ganz besonderes Partizip, das er hier benutzt. Das eine beabsichtigend, auf ein Ziel hin denkend oder an ein Ziel denkend sind wir unterwegs. Was ist unser Ziel? Was ist unsere höchste Berufung als Leib? Ihm sei, hing in der alten Gemeinde, ihm sei Ehre in der Gemeinde. Das ist unser Ziel. Wir setzen alles daran. Jeder von uns muss dieses Ziel haben. Und wir sollten uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir das Ziel erreichen. So sollen wir denken. Und ihr Lieben, für die Anwendung dieser Passage ist es so wichtig, dass wir Uneinigkeit, Streit sofort ersticken. Wenn einer über den anderen redet, sagen wir, Moment mal, in diese Richtung gehen wir gar nicht erst. Das wollen wir nicht. Wir reden hier nicht übereinander, wir reden miteinander und wir loben den Herrn. Aus unserem Mund, sagt Paulus, geht beides, sprudelt beides hervor, das soll so nicht sein. Und ich weiß, dass wir da auch Buße tun müssen, wenn wir uns versündigt haben. Lasst uns das ersticken, sobald wir das in unseren Gedanken haben. Lasst uns im gemeinsamen Schritt vorangehen auf das Ziel, die Einheit unseres Gottes zu reflektieren. Wir haben einen Drei-Ein-Gott. Und unsere Aufgabe ist es, diese Einheit in seiner Gemeinde, in seiner Braut zu reflektieren, an seinem Leib. Die Reinhaltung der Gemeinde ist deshalb so wichtig. Deshalb ist Gemeindezucht etwas Wichtiges. Und wir predigen Christus. Und wir lehren sein Wort. Das ist das, wofür wir da sind. Wir sind hier nicht ein christlicher Tanzclub. Wir sind auch nicht dazu da, irgendwelche Menschen in aller Welt gut zu tun oder Krankenhäuser aufzubauen. Das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Und da, wo das Wort Gottes verkündigt und geglaubt wird und wo dem Wort Gottes gehorcht wird, da gibt es diese wunderbare, süße Einheit, die Gott gefällt, worüber sich der Herr Jesus Christus, der Besitzer der Gemeinde, freut. Und mit ihm auch seine Unterhirten. Sein Wort soll in uns wohnen. Das Wort des Christus soll in uns wohnen. Ihr Lieben, lasst uns daran arbeiten, dass wir bewusst kollektiv denken, dass wir bewusst Gemeinde denken. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich sage, was bedeutet das für die Gemeinde? Oh nein, ich habe da bessere Vorteile für mich, wenn ich da, es ist nicht ganz so weit, ich muss nicht so weit fahren, wenn ich da hingehe. Was tut es der Gemeinde an? Denke so. Denke immer, wie du dem Nächsten in der Gemeinde wohltun kannst. Weil das Gottes Anliegen ist für uns alle. Dass seine Gemeinde letztlich auch ein Zeugnis ist in dieser Welt. Dass jeder Mann erkennen kann, dass wir seine Jünger sind. Wodurch kommt das? Durch die Liebe, die wir füreinander haben. Und ihr Lieben, das Ganze ist uns gegeben worden. Deshalb sage ich ihr Lieben. Ihr seid nicht lieb von Natur aus, das weiß ich. Ihr seid Sünder wie ich, du und ich, wir sind Sünder. Aber wir sind Geliebte. Wir sind viel geliebt von unserem Herrn Jesus Christus. Und wir können einander lieben, weil Gott uns die Liebe in seinem Herz geschenkt hat. Die Kapazität ist enorm. Und dann kommen Menschen von außerhalb und die merken, die Leute sind anders. Das muss so sein. Und wenn das nicht so ist, dann müssen wir arbeiten. Dann müssen wir konkret daran arbeiten. Nicht denken, oh, ich hole mir am Sonntag meine Predigt ab und dann bin ich wieder weg. Tschüss. Nein, das ist nicht Gemeinde. Ich hole mir kurz mal den Segen und dann bin ich wieder weg. Nein, ich muss ständig mich damit beschäftigen, wie kann ich den Leib Jesu Christi aufbauen? Wie kann ich das voranbringen, was Gott in seinem Wort sagt? Auf dieses eine Ziel bedacht sein. Seht ihr, wie viel das mit unserem Denken zu tun hat? Und genau das war das Anliegen des Apostel Paulus. Richtiges Denken über die Einheit der Gemeinde zu gewinnen. Das sollten auch die Philipper. Und die waren sehr gut. Und ihr Lieben, ihr seid auch sehr gut. Aber wir können besser werden. Wir können das verbessern. Ich bin mir sicher, ich kann das in meinem eigenen Leben immer noch besser machen. Lasst uns danach streben, dem Herrn auf diese Art und Weise zu gefallen. Ja, und in den nächsten Wochen werden wir dann noch weitere Einzelheiten erfahren, wie wir das erreichen, indem wir auf unser ultimatives Vorbild, den Herrn Jesus Christus, schauen. Lasst uns an dieser Stelle zusammen beten. Herr, dir sei Lob, Preis und Anbetung für dein wunderbares Werk, dein Liebeswerk am Kreuz auf Golgatha, dass du, der Gerechte, für uns, die Ungerechten, die großen Sünder gestorben bist. Herr, damit wir neue Menschen, neue Kreaturen sind, dass wir nicht mehr uns selbst leben, oder dass wir diese Gemeinsamkeit begreifen, dass wir gemeinsam das Haus des lebendigen Gottes sind, dass wir gemeinsam der Leib sind, dass wir gemeinsam und in Einheit der Gemeinde leben. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Herr, danke für diese wunderbaren, ermutigende Worte, die wir lesen dürfen, wie auch die Gemeinde war, dass sie einander ermunterten und ermahnten, dass sie Liebe hatten, die Trost für jeden bereit hat, hielt, und ja, dass wir auch heute in der Gemeinschaft deines Geistes leben. Du hast uns zusammengebracht, du hast uns sogar zusammengeseelt. Herr, es ist ein toller Gedanke, dass wir eins sind. Hilf du uns, dass wir mit großer Herzlichkeit und Erbarmen einander begegnen, dass wir uns mit gleicher Liebe dem anderen gegenüber verhalten. Hab Dank dafür. Hilf uns, auf dieses eine Ziel bedacht zu sein, dir die Ehre zu geben in allem, was wir tun, um deines heiligen Namens willen. Amen. Amen.